Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Anders mit Hund, deinem Podcast rund um bedürfnisorientiertes Leben mit Hunden von und mit Anja Landler und Anne Bucher. Hallo und herzlich willkommen zu einem etwas brisanten Thema, für das wir letztes Jahr schon mal ein bisschen Schelte auf Social Media bekommen haben, es aber uns nicht nehmen lassen, es gleich noch einmal aufzugreifen, nämlich das Thema Qualzuchten. Liebe Anja, wir haben in der Vorbereitung dieser Podcast-Episode ja schon festgestellt, dass Deutschland und Österreich sich ein bisschen unterscheiden, was das Thema angeht. Unsere persönlichen Meinungen sich aber sehr gut zusammenfügen lassen. Und lass uns doch mal damit anfangen, was ist offiziell in Österreich eine Qualzucht?
Sehr gerne. Also in Österreich ist alles eine Qualzucht, das dem Hund Schmerzen, Leiden, Schäden oder Angst zufügt. Das heißt, wenn die körperliche Verfassung des Hundes zu einem oder mehreren dieser Symptome führt, dann wird es unter Qualzucht geführt. Und es ist auch noch genau definiert, was da genau darunter zu verstehen ist. Ist das in Deutschland auch genau aufgeführt?
Leider nein. Also in Deutschland ist es leider gar nicht so genau aufgeführt, sondern es geht auch hier, dass es darum geht, alles, was ein mit Leiden verbundene Verhaltensstörung auftreten lässt, alles, was artgemäße Kontakte mit Artgenossen bei ihnen selbst oder mit einem Artgenossen zu Schmerzen oder Leiden oder Schäden führt oder was auch direkt bei der Haltung Schmerzen oder Leiden auslöst. Das heißt, auch hier geht es um Verhalten, Schmerzen, Leiden oder körperliche Schäden. Aber unser Tierschutzgesetz ist an der Stelle schon relativ alt und es gibt dazu lediglich ein Gutachten aus dem Ende des letzten Jahrtausends, was dann das Ganze nochmal näher definiert und was dann im Prinzip nochmal ja Empfehlungen ausspricht, aber erstens aus dem Ende letzten Jahrtausend, wo ja viele Rassen noch gar nicht so populär waren, die jetzt sehr populär sind. Und das andere ist, auch da ist es nur eine Empfehlung, es ist ein Gutachten, wie der Paragraph auszulegen ist, aber es ist eben keine juristische, wirkliche Möglichkeit, geschweige denn eine konkrete Formulierung. Also sehr, sehr fragwürdig in Deutschland.
Also bei uns sind es 13 Punkte, die es schon relativ gut zusammenfassen. Und zusätzlich ist auch noch geregelt eben, dass man weder solche Hunde züchten darf, noch solche Hunde erwerben darf oder solche Hunde ausstellen darf. Also das ist schon relativ konkret, das Ganze. Und für die Zucht, weil man sich ja bewusst ist, dass bei der Zucht nicht von Anfang auf einen anderen Veränderungen da sind, ist es eben so, wenn man trotzdem mit solch einer Rasse, die bekannt dafür ist, dass sie Qualzuchtmerkmale aufweist, wenn man mit der züchtet, muss man quasi als Züchter, da gibt es eine Übergangsbestimmung und dann muss man als Züchter monitoren, planen und evaluieren. Das muss man alles schriftlich dokumentieren und vorlegen.
Wow. Nee, das ist hier leider nicht so. Allerdings kann in bestimmten Fällen hier auch die zuständige Behörde die Kastration bzw. das Unfruchtbarmachen anordnen. Im Übrigen sind Hunde nicht die einzigen Tiere, die von Qualzuchten betroffen sind. Das wollen wir euch gar nicht vorenthalten. Das gibt es bei Katzen, es gibt es bei Vögeln, da sind die Tauben ganz, ganz vorne anzuerwählen. Aber auch bei sowas wie Hühnern, Gänsen gibt es das bei den Vögeln und auch zum
Beispiel
bei den Kleintieren.
Bei den
Kleintieren, genau.
Ja.
Also ist es schon eine ganze Menge. Lass uns mal auf unsere persönliche Meinung kommen zum Thema Qualzucht. Was ist für dich, Anja, Qualzucht?
Also ich sage mal so, ich stimme dem österreichischen Tierschutzgesetz vollumfänglich zu. Und es sind dann vielleicht auch schon leichtere Ausprägungen davon, wo mein Herz höher schlägt, im Sinne von, da müsste man vielleicht noch mal genauer hinschauen. Also wir kommen ja dann noch auf die ganzen Formen, die da drinnen sind. Aber ich bin sehr sensibel, was das Thema angeht, weil ich auch quasi selbst betroffen bin. Ich habe eine Hunderasse, die sehr groß ist. Und mir war damals bei der Auswahl meiner Hunde nicht bewusst, dass das tatsächlich Probleme machen kann.
Für mich ist immer dann eine Qualzucht vorliegend, wenn wir in irgendeiner Art und Weise den Körper so verändern, dass der Hund sich nicht mehr in seinem Körper ohne Einschränkungen, auch temporäre Einschränkungen, wie zum Beispiel, dass er vielleicht durch übermäßiges Fell, da kommen wir ja gleich noch zu, vielleicht super hitzeempfindlich ist etc., in den Gefilden, in denen er leben soll, bewegen und aufhalten kann, dann ist für mich definitiv eine Qualzucht vorliegend. Und auch ich bin da wirklich, ich glaube, ich bin da sehr kritisch, weil ich auch bestimmte Rassen, die jetzt hier gleich gar nicht vorkommen, als durchaus als sehr, sehr kritisch sehe, wenn zum Beispiel die Rücken so lang gezüchtet werden, dass mit Problemen, mit eigentlich Sollbruchstellen sozusagen zu rechnen ist. Oder auch wenn Zuchtbücher so angepasst werden oder Hüftgutachten so angepasst werden, dass eigentlich etwas, was nicht mehr funktional ist, trotzdem noch, weil es schön ist, zum Beispiel in Ordnung ist, dann ist das für mich auch definitiv eine Qual. Also ich glaube, ich bin da noch viel, 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 viel enger gesteckt. Und bevor wir jetzt mal auf die verschiedenen Formen eingehen, möchten wir dir 2, 3 Sachen mit auf den Weg geben. Nämlich als erstes, egal was wir gleich besprechen, egal welche Form wir besprechen, du kannst nie im Körper nur an einem Stellrädchen drehen. Also, wenn du zum Beispiel auf bestimmte Genveränderungen selektierst, um eine Haarlosigkeit zu bekommen, dann veränderst du damit unter anderem die Zähne. Wenn du auf bestimmte Sachen wie Stummelruten selektierst, veränderst du, geht das teilweise über die Neuralleistenaktivität und damit verändert sich auch sowas wie der Knorpel. Damit verändert sich sowas wie die Schilddrüsenfunktion und. Und das ist ein extrem komplexes Thema und niemand von uns weiß, was passiert, wenn er auf ein bestimmtes Merkmal selektiert.
Genau so ist es. Also ich komme jetzt nochmal darauf zurück, dass du als Züchter, und das ist bitte in Österreich jeder, der einen reproduktionsfähigen Hund hat, also unabhängig davon, ob du über einen Zuchtverband oder Tierarzt oder wie auch immer das Ganze machst, du bist Züchter, sobald dein Hund sich vermehrt. Und der muss bei Hunden, die unter Qualzuchtmerkmalen registriert sind, das Monitoring machen. Und darunter fällt zum Beispiel auch, dass du die Nachkommen notierst, also die Anzahl der Nachkommen, einschließlich der abgestorbenen Föten und der Totgeburten. Also das ist genau das, was die Anne sagt. Es sind so viele Faktoren, wenn du irgendwo an einem Rädchen drehst, dann passiert etwas. Und wenn das dann dazu führt, dass Föten immer lebensfähig sind oder überlebensfähig sind, dann gehört das auch damit rein.
Der zweite Aspekt, auf den wir dich hinweisen wollen, ganz egal, ob du einfach jemand bist, der gerne einen Hund hätte oder schon einen Hund aus einer Qualzucht hat oder auch keinen aus einer Qualzucht, aber Kontakt zu welchen, oder ob du selber darüber nachdenkst, mit deinem Hund zu züchten, weil du dieser Rasse wieder was Gutes tun willst oder weil du Trainerin oder Trainer bist und Kontakt zu diesen Rassen hast. Wir alle haben immer die Macht, etwas mit zu verändern, indem wir uns als Konsumenten, als diejenigen, die Geld fließen lassen, in irgendeine Richtung einschalten und können halt wirklich darauf achten, dass wir nichts unterstützen, was in irgendeiner Art und Weise Qualzuchten fördert. Und für mich ein ganz wichtiges Beispiel an der Stelle kommt nicht aus dem Hundebereich, sondern aus dem Pferdebereich zum Beispiel. Da ist es mir lange gegen den Strich gegangen, dass dieses Thema der Schlachtpferderettung so hochgekocht wurde. Also nicht, dass ich was gegen Schlachtpferderettung habe, aber bitte auch da mit Sinn und Verstand, weil es gibt Rassen, die sind in den letzten Jahren vermehrt für die Fleischproduktion eingesetzt worden und die sind eben darauf selektiert worden, dass die sehr schnell sehr viel Masse aufbauen an verzehrbarem Fleisch. Das heißt, die haben häufig gar nicht mehr die Knochenstruktur, die haben häufig gar nicht mehr den Bewegungsapparat, um schmerzfrei alt zu werden. Und wenn ich ein solches Pferd, was auf dem Weg zum Schlachter ist, dann rette, weil es 2 oder 3 oder 4 Jahre ist und möchte das quasi ein Leben lang behalten, dann gehört dazu, dass ich immer darauf achte, ist diese Haltung für dieses Tier wirklich noch schmerzfrei? Was kann ich tun, damit sie schmerzfrei ist? Und dass ich mir bewusst mache, dass eben in dieser Fleischproduktion durchaus auch der Abverkauf an Retter einkalkuliert wird. Und je nachdem, in welchen Bereich der Hundezucht du guckst, natürlich nicht in den Bereich der wirklich guten Züchter, aber die züchten auch keine Qualzuchten, dann hast du eben hier genau den gleichen Effekt. Es wird teilweise mit einkalkuliert, dass der Tierschutz eben Tiere mit abnimmt und an der Stelle wirklich, wirklich Augen auf.
Ja, wenn du nach reiner Schönheit selektierst und dem, was ganz unreflektiert, das, was dir gefällt, nimmst und so in dieses Denken gehst, der ist ja schon nun mal da, der braucht mich. Denk mal einfach um die Ecke, denk mal weiter, was das auch bedeutet, weil es ist nun mal so, dass solche Hunde auf Nachfrage produziert werden.
Ja.
Ich habe das jetzt bewusst gesagt.
Ja, es ist halt. Also Augen auf, setz dein Geld da sinnvoll ein. Auch nicht nur mal im Bereich Hunde, sondern du kannst auch sonst gucken, wen unterstütze ich eigentlich mit meinem Geld und was machen die Personen damit. Und mag am Anfang ein bisschen anstrengender sein, schont aber an vielen Stellen auch den Geldbeutel und auch vieles andere. Okay, definitiv, wenn du Hundetrainerin oder Hundetrainer bist, bitte berate Kunden, die zu dir kommen, die gerne sich einen Hund anschaffen wollen. Klär sie darüber auf, was Qualzuchten sind, was das für den Hund bedeutet. Klär sie eben auch darüber auf, dass das für sie bedeutet, dass sie ein Leben lang auf diese Einschränkungen Rücksicht nehmen müssen und was sie damit konkret unterstützen.
Ja, und letztendlich ist es auch ein wahnsinniger Kostenfaktor. Denn diese Hunde, so wie der Anne schon sagt, müssen ein Leben lang unterstützt werden und es bedarf medizinischer, tierärztlicher Betreuung und das kostet.
Anja, bei euch ist es, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch so, dass, das ist bei uns ja auch nicht geregelt, aber Hunde, die zur Qualzucht gehören, darf man auch nicht als Therapiebegleithunde einsetzen, richtig?
Ja. Also Therapiehunde und Assistenzhunde, die sind ganz klar davon ausgeschlossen. Und bei den Therapiehunden gibt es noch eine Grauzone, in Anführungszeichen, für die sogenannten brachiozephalen Rassen. Wir kommen gleich dazu. Die müssen wirklich eine ganz genaue Untersuchung über sich ergehen lassen.
Ja, legen wir mal los. Was steht auf dein, du hast ja die Liste da, was in Österreich wirklich gelistet ist. Du hast gesagt, wie viele Punkte sind es bei euch? Bei uns auch, aber eben nur als Gutachten sozusagen. Fangen wir mal an. Was hast du als erstes?
Atemnot.
Atemnot.
Ja. Atemnot ist kann durch durch Züchtung entstehen. Ganz dran, wir sind jetzt eh schon im Thema, brachiozephalen Rassen, alle Rassen, die auf Kurzschnäuzigkeit gezüchtet werden. Das heißt, wo der Oberkiefer immer kürzer wird, das hat auch noch andere Auswirkungen. So wie wir schon gesagt haben, wenn wir ein Anstellenrädchen drehen, dann wird auch was anderes passieren. Aber Atemnot, also kurze Schnauze, ist wirklich, es ist absolut einschränkend im Leben.
Also die Brachycephalie Ja, das bedeutet, dein Hund hat einen breiten, sehr runden Schädel. Der sieht fast ein bisschen aus wie so ein Puppenschädel. Also der wird wirklich unserem Schädel wieder ähnlich. Das wird fast ein Rundkopf. Das sorgt dafür, dass ein Kiefer und die Nasenknochen, nämlich der Oberkieferknochen und der Nasenknochen, sich zurückbildet, sind relativ häufig auch mit den Stummelruten dann eben verbunden. Du kennst es zum Beispiel vom Boxer, von Bulldoggen, vom Mops, was haben wir noch, den King Charles Spaniel, den Shih Tzu, habe ich was vergessen? Den Chihuahua, der hat es auch relativ häufig.
Ja, einhergehend tut es auch häufig mit einem Luftröhrenkollaps, was natürlich für solche Hunde, die eh schon schwer Luft durch die Nase kriegen, katastrophal ist. Und mit dem verlängerten Gaumensegel, das auch nochmal, nicht nur die Atmung, also das betrifft dann andere Bereiche auch noch.
Das heißt, diese Hunde sind zum Beispiel durch die Atemprobleme, durch den verkürzten Kopfbereich des Atemapparats häufiger von Hitzschlägen betroffen. Deswegen auch diese Folge jetzt im Sommer, weil die natürlich, wie du vielleicht im letzten Blogartikel und im letzten Podcast mitbekommen hast, beziehungsweise im vorletzten, wird Hitzschlag dadurch ausgelöst, dass das Blut nicht mehr runtergekühlt werden kann durch den Atemapparat, bevor es ins Gehirn kommt. Dann kann es zu massiven Geburtsproblemen kommen, die eben auch große Schmerzen bei der Mutter auslösen und wenn wegen der großen Schädelformen, die einfach nicht mehr durchpassen.
Ja, das Verhältnis vom Becken der Hündin zum Schädel des Welpen, das passt einfach nicht mehr und die können teilweise eben nicht mehr natürlich gebären.
Dann kommen häufig dazu massive neurologische Probleme, weil das Gehirn zusammengedrückt wird. Es kommen dazu massive Probleme im Bewegungsapparat, weil diese Kurzschnäuzigkeit, die wirkt sich auch auf den Rücken aus, zum Beispiel in Form von Blockwirbeln, also mehr oder weniger zusammengewachsenen Wirbeln, Hüften und Knien. Es findet eine viel größere Außenrotation in den Knien. Übrigens verändert sich bei diesen Hunden auch die Knochenform. Ja, wenn so ein Hund so sehr breit, kompakt gezüchtet wird, da verändert sich sogar die Knochenform. Häufig haben sie Augenprobleme wegen der flachen Höhlen.
Ja, die Augenhöhlen. Also der Schädel verändert sich ja so, dass die Augen nicht mehr wie bei einem üblichen Hundekopf seitlich angeordnet sind, sondern die wandern immer mehr nach vorne. Und die Augen selbst werden zu groß für die Augenhöhlen. Die können dann teilweise die Lider nicht mehr komplett schließen, was natürlich zu Augenentzündungen und generell Problemen mit der Tränenflüssigkeit und so weiter führt. Und wenn die Augen zu groß sind, dann können die auch rausfallen aus den Höhlen.
Damit sind wir bei dem noch einem wichtigen Aspekt bei diesen Hunden, nämlich, dass sich auch noch Falten bilden können und in diesen Falten häufig dann auch Entzündungen stehen, sich Bakterien einnisten, solche Sachen. Auch da nochmal, halt durch die veränderte Schädelform und durch den veränderten Körper entstehen diese Falten überhaupt und dann haben diese Falten zum Beispiel einen erhöhten Pflegeaufwand und das findet nicht jeder Hund toll.
Ja, vor allem, weil auch noch häufig mit dieser ganzen Deformation, mit den Bewegungsanomalien einhergeht, dass die Hunde zum Beispiel kurze Extremitäten haben. Das heißt, die haben auch Einschränkungen in der Körperpflege, weil sie sich selber nicht mehr kratzen können an gewissen Stellen.
Damit sind wir beim nächsten Merkmal, oder Anja? Steht bei euch übermäßige Hautfaltenbildung nicht mit drauf?
Doch, natürlich. Das ist ich schaue gerade nach, die übermäßige Faltenbildung, Entzündungen der Haut zum Beispiel stehen, ist Punkt D, wir haben Entzündung der Lidbindehaut oder der Hornhaut, F, also wir haben da schon einiges jetzt benannt und die alles, was tatsächlich die übermäßige Faltenbildung steht dezidiert nicht drin, fällt mir jetzt gerade auf.
Also in dem deutschen Gutachten zum Auslegen der Merkmale steht die übermäßige permanente Hautfaltenbildung. Und es sind Hautfalten, die teilweise, also partiell am Körper oder über den kompletten Körper in Erscheinung treten. Und die führen eben zu Hautproblemen und eben auch Reizung der Hornhaut mit Keratitis. Also ne, auch da haben wir nochmal das Auge mit.
Also ist bei euch definitiv da schöner ausformuliert.
Ja, und da können wir die natürlich nennen, den Bluthund zum Beispiel oder auch den Basset und auch den Shapai.
Ja, alles, was Falten bildet.
Alles, was Falten bildet und auch alle brachycephalen Rassen, wie zum Beispiel der Mops, bildet ja auch Falten. Auch da Augen auf.
Alle Bulldoggen.
Bei den Bulldoggen, genau. Und diese Hautfalten sorgen halt für regelmäßigen Juckreiz, für Entzündungen, für weniger Wohlbefinden. Und dadurch sind sie eben auch eine Qualzucht.
Und was auch noch einhergeht damit, also auch mit brachycephalen Rassen, ist, dass das Gebiss und die Schädeldecke sich deformieren. Und das hat natürlich auf die Lebensqualität und auf die Gesundheit große Einflüsse. Also bei den Schädeldecken, es gibt kleine Hunderassen, bei denen die Schädeldecke nicht zusammenwächst. Das heißt, die haben eine offene Fontanelle. Das birgt natürlich riesige Gefahren im Alltag. Und beim Gebiss, naja, was soll man sagen? Jeder weiß, wie das ist, wenn man Zahnschmerzen hat und nicht richtig beißen kann. Es ist definitiv einschränkend für die Lebensqualität.
Definitiv. Und gerade im Hautbereich gibt es ja dann auch noch ganz andere Bereiche, andere Sachen, die dazuhören. Also dazu können wir zum Beispiel nennen, das Auswärts- oder Einwärtsrollen vom Augenlid ran. Das steht bei uns auch mit auf der Liste. Das ist vielleicht gar nicht so auffällig, aber du kennst es vielleicht vom Bloodhound. Neufundländer oder Bernardiner neigen gerne zum Auswärtsrollen zum Beispiel. Aber auch so Hunde wie zum Beispiel der Pudel gehören zu den Hunden und auch der Rottweiler, wo es sich gerne mal nach innen rollt.
Ja, und aus meiner persönlichen Erfahrung weiß ich, dass Retriever zum Beispiel oder Wasserhunde zu diesen Problemen neigen. Kenne ich auch viele.
Das Ausrollen siehst du vor allen Dingen bei Hunden mit faltenreicher Haut, also wieder den eben genannten. Deswegen habe ich da jetzt auch die Überleitung gemacht. Und das Einrollen siehst du vor allen Dingen bei den Hunden mit tiefliegenden oder kleinen Augen. Also wirklich, wirklich gut hingucken, ob das zum Beispiel mit dazugehört. Ja, und jetzt haben wir so viel Haut gemacht. Es gibt eine sehr selten bekannte Geschichte noch, nämlich das sind die Hauteinstülpungen am Rücken. Das ist das Dermoid und das sieht man zum Beispiel bei Ridgebacks.
Ja, und das bringt auch neurologische Probleme mit sich.
Das bringt auch neurologische Probleme mit sich, weil da wirklich Sachen mit dem Wirbelkanal und dem Rückenmark noch passieren können. Und es ist vermutlich, das weiß man noch gar nicht, andersgehendes Ridge sozusagen gekoppelt. Anja, was haben wir noch rund um die Haut? Hast du da noch was?
Ja, Haarlosigkeit. Haarlosigkeit ist Qualzucht. Nackthunde dürfen nicht gezüchtet werden. Das macht Sinn, ja? Also ein Hund kann sich nur mit Fell vor Sonneneinstrahlung schützen.
Dazu kommt, dass bei der Nacktlosigkeit eben die Gebissanomalien dazu kommen, auch ein Immundefizit dazu kommt.
Es können auch die Fibrissen fehlen.
Genau.
Und es ist ein wichtiger Tastsinn für die Hunde.
Ein ganz, ganz wichtiger Tastsinn. Also ihr wisst ja vielleicht schon, dass ich die Krise kriege beim Fibrissen abschneiden oder kürzen, nicht wegen der Schmerzen, die man vielleicht dem Hund damit auslöst, sondern weil wir sie im Grunde blind machen. Ja, wir nehmen ihnen ein ganz wichtiges Erkennungs- und Lebensqualitätsmerkmal. Und natürlich, die Nackthunde haben definitiv auch ein Problem mit Allergien, Sonnenbrand oder Klimaanpassungen.
Ja, und dementsprechend alle Hautprobleme, die es halt so gibt, bis hin zum Krebs.
Yes. Und auch das sogenannte Blue Dog-Syndrom, das blaue Dobermann-Syndrom, hat, das ist so eine blau-graue, helleres Fell. Und das hat eben auch mit zur Folge zum Beispiel, dass weniger Pigmente gebildet werden und dass es mehr Hautentzündungen gibt. Und da ist es eben eine gestörte Verhornung und da kommt es häufig auch eben zu Schuppen, zu Pickeln. Ich weiß, die heißen offiziell anders, aber wir machen das jetzt mal so, weil
Ja, es sind
es sind
Hautprobleme, ja. Ja, wir
Hautprobleme.
sind ja keine Mediziner.
Genau, und es können auch Ödeme entstehen und solche Sachen. Also auch da Augen auf. So. Da haben wir schon eine ganze Menge, oder?
Eine ganze Menge, ja.
Mir fällt es übrigens immer wieder auf bei unserer Friesenstute, die ja auf eine Farbe schwarz selektiert ist, die den dicken Behang an den Beinen haben. Und ich kenne so viele Friesen, die wirklich auch ein Stoffwechselproblem haben und Hautprobleme haben. Und es ist echt kein Spaß, wenn die das haben. Also weder fürs Portemonnaie des Besitzers, aber natürlich noch viel, viel weniger für ein Pferd oder einen Hund oder was auch immer, der dauernd Juckreiz hat, der dauernd behandelt werden muss, der ja, sich da wirklich nicht wohlfühlt. Was haben wir noch? Wir haben die
Ja, wenn wir schon beim Fell und Haut so sind, was viele vielleicht gar nicht wissen, ist, dass wenn man weiße Hunde hat oder weiß, also weiß mit schwarzen Schecken, dann kann das mit Taubheit einhergehen.
Yes.
Der klassische Fall ist der Dalmatiner.
Der klassische Fall ist der Dalmatiner, genau. Und wenn wir schon bei weiß sind, dann sollten wir auch über das Merle-Syndrom sprechen.
Ja, definitiv. Das ist auch ganz was Wichtiges.
Das Merle-Syndrom, das kennst du, das sind diese, ich sag mal, Tigerschecken, diese Weißtiger. Und da geht es darum, dass eben Bereiche nicht mehr pigmentiert sind. Und das geht einher zum Beispiel mit Sinnesorgandefekten. Und es treten dabei unter anderem Probleme mit Augen und Ohren auf, eine eingeschränkte Seh- und Hörfähigkeit und teilweise aber eben auch wirklich Störungen des Gleichgewichtsorgans zum Beispiel.
Ja, und die Hunde sind sehr sensibel. Es dürfen auch manche Medikamente nicht gegeben werden. Das solltest du auf jeden Fall beachten, wenn du einen Merle-Hund hast. Man darf auch nicht Merle mit Merle verpaaren. Also es müssen auch Gentests gemacht werden, bevor diese Verpaarungen stattfinden. Also das ist schon ein sehr komplexes Thema. Und das ist wirklich rein, ich sag das jetzt, rein aus dem Schönheitsideal des Menschen raus entstanden, dieses Problem.
Das Merle-Syndrom kennst du wahrscheinlich von Collies, Shelties und Australian Shepherds zum Beispiel, wo es nicht so bekannt ist, aber eben auch auftritt, ist zum Beispiel die deutsche Dogge
Und Chihuahua.
und der Bobtail.
Ja.
Ja, ich nenne immer die Großen, merkt ihr das?
Und die gleich aus.
Genau. Ja, was wir noch haben, ich habe selber einen Hund, der davon ein Stück weit betroffen ist und einen anderen Hund, den man damit betroffen gemacht hat, wobei es da eben keine Qualzucht ist, sondern ich habe ja zwei rutenlose Hunde beziehungsweise Stummelruten und das ist die sogenannte Brachy und Anuri, die man eben sieht, wo man eben unterschiedlich lange Schwanzwirbelsäulen hat und eben eine Stummelschwänzigkeit oder ein Knick- oder Korkenzieherschwanz. Und das ist natürlich auch nochmal so eine etwas schwierige Sache, wobei man da nicht nur auf Genetik im Übrigen zurückschließt, sondern da es auch noch den Verdacht von Umweltfaktoren gibt. Ist es bei euch in Österreich auch?
Ja. Mir haben nur gerade deine Worte zu denken gegeben, die Umweltfaktoren. Ja, super wichtig. Aber es gibt ja viele Rassen, die eben grundsätzlich schwanzlos oder rutenlos zur Welt kommen. Und es sind ja auch häufig die brachycephalen Rassen. Und es ist halt wirklich für den Bewegungsapparat eine Katastrophe, kann man nicht anders sagen.
Total. Also häufiger sind dann zum Beispiel Blockwirbel, also auch wieder hier zusammengewirbelte, zusammengewachsene Rückenwirbel und solche Sachen. Es können Störungen in der Bewegung der Hintergliedmaßen sein, wodurch übrigens auch eine Inkontinenz entstehen kann. Also auch da definitiv Augen auf. Wir waren uns bei der Nayeli sehr sicher von Anfang an, dass die Route abgetrennt worden ist, weil wir eben Fotos und sie von ihr kennen, wo sie 4 Wochen alt ist und noch eine wunderschöne Route hat. Als sie dann zu uns kam, hatte sie die nicht mehr bei der Mini, aber es ist tatsächlich so, dass die eine Stummelrute hat. Allerdings hat die ja noch eine 7 bis 8 cm lange Route. Und wir sind uns sehr sicher bei ihr, dass die nicht abgetrennt wurde.
Ja, also da solltest du auf jeden Fall hinschauen. Alles, was den Bewegungsapparat betrifft, also Lahmheit zum Beispiel darf auch nicht vorkommen. Das, wo sollte man da hinschauen? Lange Rücken, kurze Extremitäten, das ist immer so der schlimmste Fall. Ich denke jetzt an den Bassett. Extrem kurze Extremitäten, extrem langer Rücken und noch die langen Ohren, die richtig Schwierigkeiten machen. Sehr viel Haut im Gesichtsbereich, die Augen auch noch problematisch machen lassen. Also, ja.
Damit haben wir einen ganz wichtigen Bereich, in dem der Bassett auch definitiv vorkommt, nämlich den Zwergenwuchs. Also Hunde, wo man einfach nicht die Länge des Rückens verändert hat, sondern die Kürze der Beine. Und dazu gehört zum Beispiel der Bassett, aber auch natürlich diverse Dackel. Und das Problem an der Geschichte ist, dass du zum Beispiel, und da achtet, Entschuldigung, keine Sau drauf. Unsere Knochen haben ja eine Speicherfunktion. Also bei uns Menschen bis zum 37. Lebensjahr sind die sozusagen wichtigster Bestandteil vom Calcium- und Phosphatstoffwechsel. Das heißt, da wird Calcium eingelagert, wieder abgebaut. Und die bei Hunden mit eben Zwergwuchs hast du oder ist vielleicht sogar die Ursache der Calcium-Phosphat-Stoffwechsel, der aus den Fugen gerät. Und die bekommen damit auch an vielen anderen knöchernen Strukturen eben Probleme und nicht selten durch die Länge des Rückens dann auch noch Bandscheibenvorfälle.
Das Gegenteil wäre übrigens der Riesenwuchs.
So, Anja, also ich wüsste jetzt zum Beispiel noch das sogenannte Gray-Collie-Syndrom. Ich weiß nicht, ob das bei euch drauf ist. Das ist auch eine, diese silberne Farbauffällung. Und damit einhergeht zum Beispiel eine Störung der Blutbildung. Die haben weniger Granulozyten. Und damit haben sie eine hohe Empfindlichkeit für Infektionen. Besonders auf die Schleimhäute.
Das ist natürlich schlimm, ja, weil das heißt ja im Grunde Dauermedikation.
Bei uns stehen noch 2 Punkte auf der Gutachtenliste. Welche von deinen haben wir denn jetzt noch nicht?
Wir haben es schon kurz erwähnt, was noch draufsteht. Also alle Körperformen, die darauf schließen lassen, dass eine natürliche Zeugung und Geburt nicht möglich ist. Also auch der Deckakt. Es gibt ja Hunde, die nicht mehr natürlich decken können. Die können raus aus der Zucht.
Wie ist das bei der Zucht? Habe ich das richtig im Kopf, Anja, dass in der Regel der erste Sprung sozusagen natürlich sein muss beim Rüden?
Ja, das ist ja nicht gesetzlich geregelt, aber in den Verbänden ist es üblicherweise so, dass wenn man auf künstliche Befruchtung setzen will, es ist nicht überall erlaubt, aber grundsätzlich oder üblicherweise ist es so, dass dann eben der Rüde einmal natürlich gezeugt haben muss. Bei den Hündinnen wird es unterschiedlich geregelt.
Weißt du, ob das die Ursache ist, dass man das eben verhindern will, also damit sozusagen den Gegenbeweis antritt?
Ich weiß das nicht. Ich vermute, dass es vielleicht ein Faktor ist.
Bei der nächsten Sache auf der Liste muss ich euch ganz ehrlich sagen, ihr werdet mit den Ohren schlackern, weil wir kaum noch Hunde kennen, die es nicht haben. Nämlich eine HD. Also die Hüftgelenksdysplasie. Eine mangelhafte Hüftbildung, Ausprägung der Hüfte. Und ja, also ich meine, wir kennen das alle, fast alle Rassen werden mittlerweile hüftgeröntgt, ehe sie zur Zucht zugelassen werden. Allerdings sind die Verfahren da Ja, tricky. Ich weiß, dass es Zuchtverbände gibt, die sich bewusst gegen neuere, andere Zucht, neuere, andere Hüftröntgenverfahren gewehrt haben, weil sie dann einfach zu viele aussortieren hätten müssen.
Ja, ist so.
Und es steht und fällt nicht mit dem massiv abfallenden Rücken des Schäferhunds, liebe Leute. Also das ist natürlich dann die Extremvariante irgendwann. Aber wenn ihr euch alle Retriever anguckt, die Sennenhunde, Doggen, Boxer, ihr werdet fast überall HD finden.
Ja, ihr werdet sie finden und weil es ja schon seit einigen Generationen von Hunden, weil es die Aufzäumungspflicht schon gibt, ist das nachgewiesen. Das heißt, ihr könnt ja noch schauen, welchen Grad der HD dieser Hund hat.
Und bei der HD ist es eben so, dass nicht das Gelenk die Schmerzen macht, sondern es macht eben die Muskulatur die Schmerzen, die versucht, die Instabilität der Hüfte auszugleichen. Und häufig hat man dadurch eben auch nochmal Folgeerscheinungen, wie zum Beispiel funktionelle Überlastungen an anderen Stellen.
Und bei uns ist da auch noch die Patellaluxation bei besonders bei den kleinen Rassen auch noch so ein Punkt, auf den man schauen muss. Die ist nämlich auch sehr häufig. Geht auch manchmal einher mit Problemen in der Hüfte.
Last but not least steht übrigens in Deutschland drauf die Hypertrophie des Aggressionsverhaltens. Und laut diesem Gutachten kann das eben grundsätzlich bei vielen Rassen vorkommen, aber es werden explizit keine Rassen genannt. Und es ist nach wie vor nicht genetisch nachgewiesen.
Ja, tatsächlich steht zum Verhalten in dem Sinne bei uns nichts drinnen.
Also dieser Punkt ist dann wahrscheinlich auch wirklich schwer nachweisbar, weil was ist erlernt, was ist wirklich sozusagen vererblich da, und da wäre ich auch vorsichtig. Du siehst, es gibt eine ganze, ganze Menge an Faktoren, die zu einer Qualzucht sprechen. Und der Grund, weshalb wir uns beim letzten Mal mit diesem Beitrag unbeliebt gemacht haben, ist einfach, dass wir ja wissen, dass jeder seine Lieblingsrasse hat und dass jeder seine Lieblingsrasse oder viele ihre Lieblingsrasse dann auch bis aufs Blut verteidigen. Und ja, es mag sein, dass dein Züchter, dein Hund, deine Planung eben ganz anders aussieht. Der Alltag, was wir sehen, ist eben doch noch so, dass wir sagen, es sind zu viele da draußen, denen es einfach nicht gut geht, die tägliche Einschränkungen in ihrem Leben haben, die einen hohen Preis dafür zahlen, dass wir Menschen aus irgendeinem Grund auf ein nicht natürlich vorkommendes Körperbild abfahren. Und ich finde, an der Stelle sollten wir Menschen uns gut überlegen, warum ist es der Fall? Warum sind wir dieser Rasse verfallen? Was finden wir an ihr toll? Und wenn du einer Rasse verfallen bist, dann, und die gehört in diesen Bereich, es gibt sie auch im seriösen Tierschutz.
Ja, und wenn du schon eine hast, dann schau halt, dass du daraus das Beste jetzt machst für dein Tier und für dich dann einfach entscheidest, wie du in Zukunft damit umgehen willst. Ich sage jetzt einfach einmal aus meiner Perspektive, bei mir wird es kein Landseer mehr werden. Viel zu groß. Viel zu viel Fell. Wir haben das Fell gar nicht erwähnt, Anne.
Nö.
Ja, weil es gar nicht im Tierschutz drin ist, gell?
Nee.
Aber übermäßiges Fell, also wirklich. Ich kann es nicht anders sagen, pervers ist es bei den Landseeern. Die würden in unseren Breiten einfach massiv leiden. Ja. Es wird einfach kein Landseer mehr werden. Das ist meine persönliche Entscheidung.
Wenn du einen Hund hast, der eines dieser Merkmale aufweist, dann finde ich persönlich das noch extrem wichtig, dass der Zuchtverband das erfährt und auch der Züchter, also dass du eben sagst, hey, mein Hund hat, damit eben in der Linie geguckt wird, ob da vielleicht die Elterntiere, die Geschwistertiere etc. eben auch aus der Zucht genommen werden müssen. Also auch da hast du definitiv die Möglichkeit zu agieren, und scheu dich da nicht, für deinen Hund einzustehen im Alltag und für die Rasse im Alltag ebenso. Wir danken dir fürs Zuhören. Es ist erneut eine etwas längere Folge geworden. Und in den kommenden Wochen widmen wir uns dann nicht mehr der Zucht, sondern der anderen Seite des ganzen Hundemarktes. Nämlich in den nächsten Wochen geht es vor allen Dingen um das Thema Tierschutz.
Hör mal wieder rein.